Direkt aus Europa, Nummer 316, Seite B.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Dazu begrüßt Sie noch einmal Christiane Kess. Guten Morgen. Heute eröffnet in Gera und Ronneburg die diesjährige Bundesgartenschau. Mit dabei das größte Umweltprojekt der Bundesrepublik, die Umgestaltung des Wismutbergbaus. Da, wo bis zur Wende Uran für die sowjetische Atomindustrie gewonnen wurde, haben nun Landschaftsgestalter ihre Spielfläche bekommen. Tausende Blumensträucher und Bäume sind in zum Teil kühne Landschaftsarchitektur gepflanzt. In einem Kraftakt haben ehemalige Bergbaukumpel die Abraumberge, die sie selbst mitproduziert haben, wieder abgetragen. Ulrike Greim berichtet.
Das war ein total gruseliger Eindruck manchmal. Also zum Anfang war das alles eben Mondlandschaft, keine Pflanze, dunkel und bei dunklem Wetter dann noch so. Also man konnte sich kaum vorstellen, dass daraus sowas werden kann.
Die Landschaftsarchitektin Petra Pelz steht in wogendem Schilf. Es ist ein Spiel mit Wind und Farbe. Nebenan hat sie Präriegärten gepflanzt. Von Weitem sieht es so aus, als wäre die Gestalterin mit einem dicken Pinselstrich über das weitläufige Areal gegangen.
Das sind rechteckige Flächen, die man durchwandern kann. Ein Teppich in kühlen und einen warmen Farben. Und dann gibt es zwei niedrige Teppiche, die sind eher gemischt gepflanzt, auch wieder in kühlen und in warmen Tönen.
Blühende Landschaften sind da entstanden, wo Mondlandschaften noch bis zur Wende das Bild geprägt haben. Riesige Tagebaue, dazu Abraumhalden. Aufgetürmt aus dem, was bei der Gewinnung von Uran übrig blieb, produziert für die sowjetischen SS-20. Jetzt spielen Farben und Töne mit der Landschaft. Feuer, Wasser, Wind und Erde sind in Pflanzungen dargestellt. 400 Bäume aus der Nordhalbkugel zeigen üppige Vielfalt da, wo noch wenige Jahre zuvor Krieg geherrscht hat, kalter Krieg. Was die Wismutkumpel hier abgebaut haben, war staatswichtig. Mit der Wende kam der radikale Bruch. Der Stolz der von der DDR-Regierung gehegten und bevorzugten Wismutkumpel wurde gebrochen.
Es war aus, es war vorbei. Die gesamte bergmännische Tätigkeit, ein halbes Berufsleben, galt nichts mehr, zählte nichts mehr. Und das, was aufgebaut wurde, wurde mehr oder weniger mit dem damaligen Verständnis eingerissen.
Günter Ackermann ist ursprünglich Hauer. Einer, der leuchtende Augen bekommt, wenn er von den Edelsteindrusen erzählt, von den Einschlüssen seltener Steine und Mineralien unter Tage, die er entdeckt hat. Jetzt ist er Sanierungschef und steht kurz vor der Rente. Er empfand es als Hysterie, als nach der Wende alle nach Ronneburg zeigten und schnellstmöglich Sanierung wollten. Die Umweltgefahren, nun ja, sagt der Wismutmann, die seien jedem bewusst gewesen, aber das habe er hingenommen. Er habe sich entschädigt gefühlt durch den für DDR-Zeiten hohen Lohn und die diversen Extras.
Als Bergmann hat man doch eigentlich gar nicht das riesige Umfeld gekannt. Es war ja auch für uns als Wismutkumpel eine gewisse Geheimhaltung. Also dieses gesamte Ausmaß oder wie viel Fläche durch die Wismut devastiert wurde, das war uns doch eigentlich gar nicht bekannt.
Heute ist er dafür zuständig, die verseuchte Landschaft zu heilen. Oder sagen wir, im Rahmen der Möglichkeiten in Ordnung zu bringen. Er hat sich neues Handwerkszeug erworben und zeigt nun Besuchern aus aller Welt, wie man kontaminiertes Gestein halbwegs sicher verwahrt. Dabei führt er gerne auf einen neu geschaffenen Berg, der noch keinen Namen hat. Er nennt ihn die Schmierschauer Höhe nach dem Dorf, das der Tagebau hier platt gemacht hat. Dieser Berg ist sein Stolz, seine neue Identität.
Heute sieht man das auch mit ganz anderen Augen und mit etwas Abstand. Und ich bin stolz darauf, mit teilhaben zu dürfen an dieser Umgestaltung der Wismutregion.
Das Areal, das die Wismut der Bundesgartenschau übergeben hat, ist das bestüberwachte Stückchen Erde in Deutschland, sagt der BUGA-Geschäftsführer gerne. Hier gibt es keine Radonstrahlung, die auch nur ansatzweise an die geltenden Grenzwerte heranreichen würde. Ein eigens in Auftrag gegebenes Gutachten des Öko-Institutes Darmstadt bestätigte, die hier messbare Strahlung sei niedriger als die Strahlung, die natürlicherweise zum Beispiel im Schwarzwald vorkommt. Radon steckt ja in vielen Regionen im Gestein. Nein, gesundheitsschädlich sei hier nichts. Die Wismut selbst habe hier ganze Vorarbeit geleistet.
Bei der Wismut haben wir ein Tochterunternehmen Wesutec, Wismut Umwelttechnologie, wo wir unser Sanierungs-Know-how, aber auch besonders Know-how auf dem Gebiet des Strahlenschutzes mittlerweile in internationalen Projekten verkaufen.
Die Wismut AG hat für den Strahlenschutz eine eigene Abteilung. Peter Schmidt leitet sie. Was früher strengstens geheim war und von der Stadtsicherheit auf das Schärfste überwacht wurde, ist nun öffentlich und kann von jedermann eingekauft werden.
Wir haben Sanierungskonzeptionen entwickelt in Silamai, in Estland, gerade in Lermontov im Nordkaukasus haben wir ein Projekt abgeschlossen. Zurzeit haben wir ein interessantes Projekt in Kirgisistan. Also wir helfen letztendlich unser Know-how in die Sanierung mit einzubringen, dass dort ein Zustand, ich sag's mal so, ähnlich wie bei uns erreicht werden kann.
Ein Zustand wie bei uns meint den Glücksfall, dass mit erheblichen öffentlichen Mitteln die Landschaft vollständig saniert werden konnte. Rund 6 Milliarden Euro hat die Bundesrepublik in ihr größtes Umweltprojekt gesteckt, von dem man nun einen Teil in der Buga als neue Landschaft Ronneburg besichtigen kann. Gabriele Seelemann ist die Architektin dieser neuen Landschaft. Sie gestaltete das, was die Buga-Besucher als erstes beim Betreten des Ronneburger Geländes sehen, stilisierte Tagebaukanten.
Es ist diese überhöhte Künstlichkeit, die ja irgendwo so mit diesem ganzen Bergbau einherging, ne? Dieses harte, brachiale, dieses überdimensionierte, also diese jetzt entstandenen Lichtenberger Kanten mit einem Kilometer Länge da so schnurgerade geradeaus, die irgendwo trotz allem nur einen Bruchteil dessen widerspiegeln können, was da eigentlich an Gelände in Anspruch genommen war und mit welcher Härte da auch das Unterste zu Oberst gekehrt worden war.
Das höchste Lob sei für sie gewesen, als die Ehefrau von Günter Ackermann, dem einstigen Hauer, gesagt hat, das sieht doch aus wie dein Tagebau. Nein, lieblich sollte man die Bergbaufolgelandschaft nicht anlegen, sagt Landschaftsarchitektin Seelemann. Man kann sie nicht wirklich heilen, man kann aber etwas Neues erschaffen.
An einer Stelle muss man einfach einmal es wagen, in dieser großartigen Dimension so ein hartes Zeichen auch zu setzen. Und das ist mittlerweile auch von den Bergleuten so verstanden, dass das wirklich fast wie ein Landschaftsdenkmal für sie ist.
Während die Bundesgartenschau in Gera die Erwartungen der traditionellen Blumenschautouristen befriedigen wird, wagt die Buga in Ronneburg ein neues großes Thema, den Umgang mit dem Strukturwandel. Selten sicher wird ein Bergbau noch einmal mit einer nationalen Gartenschau gekrönt. Aber die neue Landschaft Ronneburg setzt ein neues Vorzeichen in die immer schon schwierige Geschichte der Region. Sie hat die Chance, eine unheilvolle Geschichte heilend zu begleiten. Das auf alle Fälle wäre der Region zu wünschen, sagt Landschaftsarchitektin Petra Pelz.
Es ist nicht nur die Landschaft, die geheilt wird, sondern auch die Menschen, die wurden ja eigentlich, also ich empfinde das ja auch als eine schwere Last, solche Landschaft zu hinterlassen. Und denen gibt man jetzt eigentlich wieder ein Stück Paradies zurück.
Eine Reportage von Ulrike Greim.
Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
Heute begrüßt Sie Hans-Jürgen Bartsch. Ungelernte Arbeitskräfte haben kaum eine Chance, das wird sich in den nächsten Jahren nicht ändern. Je höher qualifiziert, desto besser aber die Aussichten. Unter Akademikern, so die Prognose von Experten, werde es keine nennenswerte Arbeitslosenquote mehr geben. Im Gegenteil, in immer mehr Branchen fehlen junge Leute. Nun ist es aber dennoch nicht gerade so, dass Sie immer genau das studieren, was der Arbeitsmarkt auch braucht. Moritz Behrendt hat das Mikrofon einmal tief in eine Abiturientenklasse hineingehalten.
Ja, ich würde gern Steuerfachangestellte machen oder Diplomfachangestellte.
Ich möchte wahrscheinlich Wirtschaftsingenieurwesen studieren und dann in die freie Marktwirtschaft gehen.
Ja, also ich möchte eigentlich Psychologin werden. Zum Beispiel Werbepsychologin finde ich ganz interessant.
Zum einen BWL vielleicht studieren. Zum anderen, ganz großer Traum wäre Sportjournalismus.
Ja, erstmal ein gutes Abi und dann ein duales Studium bei Bayer oder Mercedes und dann, ja, mal gucken.
Ich will Ökotrophologie studieren, möglichst in Halle oder Dresden.
13 Klässler des Gymnasiums Köln-Pesch. In einer Woche haben die Schüler ihre mündlichen Abiturprüfungen.
In der letzten Zeit werde ich auch oft angesprochen, was möchtest du denn machen, wie möchtest du da rankommen? Oder andere Leute überlegen auch, wie schaffe ich das mit meinem NC? Also weil das ist im Moment auch schon im Hinterkopf und auch ein großer Druck. Klar, wir sind am Abi und man feiert bald den Abiball, aber man weiß, danach geht's weiter und danach wird's ernst.
Die 19-jährige Eva Schuh will Psychologin werden und dann am liebsten in der Wirtschaft arbeiten, vielleicht im Personalwesen. Sie hat sogar schon an der Uni eine Vorlesung besucht, um zu gucken, ob das so ist, wie sie es sich vorstellt. Doch soll sie lieber auf Diplom studieren oder erst einen Bachelor machen? Und wie funktioniert das nochmal genau mit den Bewerbungen und Einschreibungen an den Universitäten? Mit diesen Fragen geht sie ein Stockwerk höher, in die Sprechstunde von Rolf Lachmann. Der Berufsberater der Agentur für Arbeit ist an das Gymnasium gekommen, um die Schüler in ihren Zielen zu bestärken, um ihnen Tipps für ihre Bewerbungen zu geben und Anregungen, wenn sich die Abiturienten nicht so sicher sind. Zum Schluss ihres Gesprächs stellt Eva Schuh noch die vielleicht wichtigste Frage.
Und dann noch eine letzte Frage. Wie sehen denn so die Berufschancen aus, so gerade bei Psychologie? Also der Markt hat sich ja jetzt erweitert, auch durch die Medien in den letzten Jahren. Aber ist es so, dass man da schon reelle Chancen hat, unterzukommen?
Momentan würde ich sagen, ist es ein bisschen durchwachsen mit einem negativen Vorzeichen ein bisschen. Also ist es nicht schlimm oder so, aber es ist auch nicht so, als wenn die Psychologen so aus den Unis rausgerissen würden, so nach dem Motto, da haben wir mal wieder einen und die haben so einen Arbeitsvertrag. So ist es ganz bestimmt nicht.
Nur wenige Schüler seien so zielstrebig und gut vorbereitet, sagt Rolf Lachmann.
Es gibt viele Abiturienten, die auch jetzt eigentlich noch gar nicht richtig wissen, was sie machen wollen. Gerade junge Männer schieben das Thema gerne auch schon mal über die Zeit Bundeswehr Zivildienst noch mal ein Jahr in die Ferne. Es gibt Unsicherheiten, natürlich auch wegen Zulassungsfragen, die sehr groß sind, die man auch nicht ausräumen kann. Es gibt Unsicherheiten, weil Leute manchmal überhaupt noch gar nicht wissen, was sie machen sollen.
Dabei scheint die frühzeitige Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt wichtiger denn je. Ein gutes Dutzend verschiedener Hefte mit Titeln wie Abitur und dann studieren, Absolut Karriere oder 5 vor 12, Zeit zum Bewerben, bieten den Schülern Tipps für den Berufseinstieg. Und sie bewerben heftig die Jobs in den deutschen Boombranchen, wie dem Maschinenbau oder der Elektroindustrie. Dominik Peschel winkt ab.
Maschinenbau ist jetzt nicht so mein Ding mit Autos und aber das Handwerkliche und so, unser Ingenieurswesen, da lagen eigentlich nie so meine Interessen. Und ich gehe jetzt danach, weil ich glaube, ich so am besten kann.
Auch andere Schüler äußern sich so wie der 19-Jährige mit Baseballkappe. Technische Berufe liegen bei den Abiturienten nicht sonderlich im Trend, obwohl sie gute Berufsaussichten versprechen. Viel zu viele studieren am Arbeitsmarkt vorbei. Die Berufe der Zukunft sind, ganz zum Ärger der deutschen Wirtschaft, kaum gefragt. Der Studienberater Lachmann hält allerdings nicht allzu viel davon, dass die Abiturienten sich bei ihrer Berufswahl ausschließlich am Arbeitsmarkt orientieren.
Jemand, der sagt, ich komme mit Mathe nicht klar und er studiert Ingenieurwesen, weil er hört in der Presse heute, Ingenieure werden gesucht, wäre eine absurde Entscheidung, auch wenn es gesamtwirtschaftlich schön ist, wenn mehr Leute Ingenieurwesen studieren würden. Aber es kommt ja dazu, dass Arbeitsmärkte immer nur für die Gegenwart und Vergangenheit bekannt sind. Wie Arbeitsmärkte sich entwickeln werden in den nächsten 5, 6, 10 Jahren, weiß kein Mensch.
Dabei blicken die Schüler genau auf die wirtschaftliche Situation in Deutschland. Viele fragen sich besorgt, ob sie in ihren Wunschberufen Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Und sich einfach mal so an der Uni einzuschreiben, ist wegen Zulassungsschranken und Studiengebühren auch viel schwerer als früher. Die meisten würden gerne einfach das studieren, was ihnen Spaß macht. Doch immer mehr entscheiden sich auch danach, was einen einigermaßen sicheren Arbeitsplatz verspricht.
Also ich bin eigentlich ziemlich breit gefächert in den Interessen, aber ich habe halt doch was gesucht, was naturwissenschaftlich ist, weil wenn man jetzt zum Beispiel Germanistik oder sowas studiert, dann hat man halt nicht so gute Berufsaussichten, weil halt dieses gesellschaftswissenschaftliche Feld und mit Sprachen ziemlich überlaufen ist. Und deswegen habe ich mich dann doch eher auf was Naturwissenschaftliches eingelassen.
Und auch Rolf Lachmann, der sich als Dienstleister für die jungen Menschen sieht, versucht in seinen Sprechstunden Anreize für zukunftsträchtige Ausbildungen zu geben.
Viele unterschätzen zum Beispiel, welche hervorragenden Managementperspektiven auch ein Ingenieur hat oder haben kann. Denken aber, wenn sie sagen, ich möchte ins Management gehen, erstmal an den BWL-Studiengang.
Draußen auf dem Schulhof toben inzwischen die Schüler aller Klassen. Am Gymnasium hier im Kölner Stadtteil Pesch wird eigentlich viel Wert auf die Berufsvorbereitung gelegt. Eva Schuh ist das allerdings noch immer nicht genug.
Es gibt natürlich diese Berufsvorbereitungen, aber leider sind die eigentlich auch viel zu selten. Also man lernt Deutsch und Philosophie, aber man wird eigentlich überhaupt nicht auf das Studium vorbereitet. Und ich glaube, dass man auch wirklich ins kalte Wasser geschmissen wird.
Rein ins kalte Wasser bei viel zu wenig Berufsvorbereitung beklagt nicht nur diese junge Dame, die Moritz Behrendt interviewt hat.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Elke Durak ist im Studio und wünscht Ihnen einen schönen guten Morgen. Wittstock, die brandenburgische Kleinstadt auf halbem Weg zwischen Berlin und Hamburg, hat ein Problem, oder sollte man sagen, hatte Rechtsextremismus. Die KZ-Gedenkstätte Belower Wald brannte, Neonazis verfolgten farbige, terrorisierten ausländische Gastronomen. Lange schauten die Wittstocker weg, zu lange, wie manche meinen. 2001 gründete sich dann ein Bürgerbündnis und die Zahl der rechtsextremen Straftaten geht seitdem zurück. Eine Reportage von Claudia van Laak.
Auf dem Wittstocker Marktplatz spielen Kinder Ball. Andere bemalen das Pflaster, fahren Skateboard. In einer Ecke steht ein Polizeiauto. Ein buntes Straßenfest, organisiert vom Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus. Es ist der 20. April, ein historisches Datum, der Geburtstag von Adolf Hitler. An diesem Tag demonstrieren Neonazis gerne ihre vermeintliche Macht.
Da geht es darum, die Plätze in der Stadt zu besetzen. Es geht auch darum, die Plätze hier in den Köpfen zu besetzen.
Gisela Guskowski ist eine kleine, schmale Frau. Die Sozialarbeiterin engagiert sich im Bürgerbündnis, seitdem Neonazis ihren farbigen Sohn jagten. Neben ihr steht die Geschichtslehrerin Barbara Kenzler. Auch ihr Sohn wurde verfolgt.
Ich wohne in Wittstock. Wittstock ist eine sehr schöne Stadt. Und das lassen wir uns nicht kaputt machen von einigen oder auch von irregeleiteten Jugendlichen.
Später am Nachmittag rücken einschlägig gekleidete junge Männer an. Sie bleiben am Rand des Marktplatzes stehen, schweigen, beobachten das bunte Straßenfest, das Polizeiauto, dann ziehen sie ab. Ein Erfolg. Vor einigen Jahren dominierten Neonazis die Jugendkultur in Wittstock. Sie besetzten die Plätze der Stadt, verbreiteten Angst. Die NPD marschierte auf. Kriminalkommissar Thorsten Patschewitz.
Wir würden sagen, dass es bis zum Sommer 2004 hier eigentlich nur eine Jugendkultur war. Und entweder hat diese Jugendkultur hat dazugehört oder hat sich mit dieser Jugendkultur identifiziert oder hat wenigstens diese Jugendkultur akzeptiert. Also man durfte jedenfalls nicht dagegen sein oder man war halt absoluter Außenseiter.
Viele Wittstocker wollen nichts gesehen haben, wenn randalierende Neonazis durch ihre Stadt ziehen. Sie trauen sich nicht, Anzeige zu erstatten, haben Angst, bei Gerichtsverfahren als Zeugen auszusagen. Kriminalkommissar Patschewitz fühlt sich lange alleingelassen im Kampf gegen den Rechtsextremismus.
Also viele, die wollten damit einfach nichts zu tun haben, weil sie dann Angst hatten oder so. Und wenn es dann darum ging, Momentchen mal, würden sie denn auch ein Protokoll entsprechend unterschreiben? Nee, unterschreiben tue ich hier gar nichts. Ne? Also das habe ich selbst erlebt.
Im italienischen Restaurant La Torre am Wittstocker Marktplatz sind an diesem Mittag nur wenige Tische besetzt. Besitzer Muyo Memidi bedient persönlich. Vor 5 Jahren hat der Mazedonier das Restaurant eröffnet. Es dauerte nur wenige Tage, da standen Neonazis vor seiner Tür.
Ich habe auch schlechte Erfahrungen durch den gemacht mit den Rechten. Habe ich auch oft verschiedene Sachbeschädigungen gehabt, von Eisschilder, Tische zerstört oder kaputt gemacht worden, Scheiben eingeschlagen, übernackt.
Muyo Memidi lässt sich nicht einschüchtern. Anders als die türkischen und asiatischen Gastronomen in Wittstock erstattet er Anzeige. Die Drohungen nehmen zu. Er nehme den Deutschen die Arbeitsplätze weg, behaupten die Rechtsextremen. Memidi beschäftigt 5 deutsche Angestellte und bildet einen Lehrling aus. Ein Jahr lang hält Muyo Memidi die Drohungen der Neonazis aus. Dann bekommt er Magenkrebs, ist kurz davor, Wittstock den Rücken zu kehren. Doch das Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus hilft ihm. Die Polizei schützt sein Restaurant.
Auch Bevölkerung hier in Wittstock sind viel, sehr viel sogar, die beistehen und dagegen sind, gegen diese Rechten.
Treffpunkt der rechtsextremen Szene ist lange Zeit eine Wittstocker Tankstelle. Der Pächter lässt die Skinheads gewähren. Vielleicht bedrohen sie ihn, vielleicht ist er ein Sympathisant. Zeitweise 50 bis 80 Neonazis aus Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern betrinken sich an der Tankstelle, planen hier ihre Straftaten. Kriminalkommissar Thorsten Patschewitz.
Es geht mit Sachbeschädigung los bis über Körperverletzungen, Hausfriedensbruch, Nötigungen, Bedrohungen, dann die typischen Staatsschutzdelikte, Propagandadelikte bis hin zum versuchten Totschlag. Eine sehr, sehr gewaltbereite rechte Szene. Und es ist ein harter Kampf gewesen hier.
Von dem rechten Spuk an der Tankstelle ist heute nichts mehr zu sehen. Im letzten Herbst hat der Pächter aufgegeben. Sein Nachfolger Reinhard Rogge verfolgt konsequent zusammen mit der Polizei die Neonazis. Neben der Kasse hängt die Kopie von zwei Passbildern. Sie zeigen zwei junge Männer, einer davon glatzköpfig. Hausverbot hat Reinhard Rogge mit Kugelschreiber darüber geschrieben, dahinter ein Ausrufezeichen.
Wir haben auch Drohungen gekriegt, dass wenn wir mit der Polizei zusammenarbeiten, dass uns die Anlage hochjagen und so weiter. Aber wir haben das eben durchgezogen. Ja. Ich denke mal, das sind Leute, die sowieso nicht im Kopf haben. Ja.
Das Klima hat sich gewandelt. Haben viele in der Stadt lange Zeit weggeguckt, bekennen sie sich jetzt zu einem bunten Wittstock. Engagierte Demokraten, Schulen, Polizei und Stadt gemeinsam. Dieses Engagement hat sich bis in die Landeshauptstadt Potsdam herumgesprochen. Brandenburgs Verfassungsschutzchefin Winfriede Schreiber.
Wittstock war mal ein Schwerpunkt, doch gerade in Wittstock zeigt sich nach unserer Erfahrung, dass bürgerliches Engagement hilft und Extremisten das Wasser abgräbt.
Für das Bürgerbündnis kein Grund zur Entwarnung. Die letzte Gewalttat liegt nicht sehr lange zurück. Neonazis schlugen einen jungen Mann zusammen, nur weil er lange Haare hatte. Wir machen weiter, sagen die engagierten Wittstocker Demokraten.
Ich glaube auch nicht, dass wir die Absicht haben, hier irgendwann mal diese Arbeit einzustellen. Also das wäre aus meiner Sicht fatal.
Und da kann man nicht das Buch zumachen und sagen so, okay, jetzt sind wir fertig.
Das heißt, es ist ein Kampf, den man machen muss, den man ausfechten muss, und zwar über mehrere Jahre, wenn nicht sogar über Jahrzehnte.
Wittstock, ein erfolgreiches Bürgerbündnis gegen rechts. Eine Reportage war das von Claudia van Laak.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Zwölf Minuten nach acht ist es inzwischen geworden. Es ist eine neue Offenheit zwischen Russland und der Europäischen Gemeinschaft. Das ist zumindest die freundliche Beschreibung dessen, was sich da jetzt abgespielt hat. Etwas weniger freundlich wird das in einigen Überschriften heute betitelt. Da heißt es dann, es gibt Streit zwischen Russland und der Europäischen Union. Wie ist denn das? Über dieses Thema wollen wir reden und dazu begrüße ich ganz herzlich Ernst-Jörg von Studnitz, den früheren deutschen Botschafter in Moskau. Schönen guten Morgen, Herr von Studnitz.
Guten Morgen, Herr Zerheide.
Zunächst einmal, ja, wie nennen Sie das? Ist das eine neue Offenheit oder ist das Streit, was wir da erleben?
Ich meine, das ist sicherlich das eine wie das andere. In Russland hat sich sicherlich manches seit dem Regierungsantritt von Putin vor nunmehr 7 Jahren geändert. Russland ist erstarkt. Russland hat eine neue Position in der Welt errungen, nicht zuletzt dank seiner großen Öl- und Gasexporte. Und dieses Bewusstsein macht sich Russland bemerkbar.
Gibt es da Kräfte, die das Land wieder zurückdrehen wollen und zurücktreiben wollen?
Ich glaube nicht, dass man unbedingt sagen kann, dass es Kräfte gibt, die das Land zurücktreiben wollen. Wohl aber gibt es Kräfte, die sehr stark durch die Vergangenheit geprägt sind, auch in ihrer biografischen Erfahrung, und die heute mit den Methoden, von denen sie meinten, man in der Vergangenheit erfolgreich gewesen sei, auch wieder meinen, das Land unter Kontrolle bringen zu müssen. Damit erkläre ich mir auch diese völlig unbegreiflichen Übergriffe, zum Beispiel gegen jegliche Demonstration. Es ist ja jegliche Demonstration, die unterbunden wird.
Da stellt sich ja in der Tat die Frage, ist das Land so schwach, dass man so agieren muss? Ich glaube, Barroso hat es heute Morgen in irgendeinem Interview gesagt und den Hinweis gegeben, ein Land, was so stark ist wie Russland, hat das gar nicht nötig. Man könnte diesen Protest aushalten. Ist das eine richtige Beurteilung?
Das sehe ich auch so. Ich bin davon überzeugt, dass es Russland eigentlich nicht nötig hat. Mehr noch, dass Russland sich eigentlich durch dieses Auftreten schadet. Aber es ist das mangelnde Vermögen, mit Protest umzugehen. Auf Protest, auf abweichende Meinung ist in Russland traditionell immer mit der Staatsgewalt reagiert worden und sich mit einem in einem demokratischen Prozess mit Widerständen auseinanderzusetzen, mit Widerspruch auseinanderzusetzen, ist etwas, was erst gelernt werden muss. Aber Sie können in 15 Jahren Demokratie das nicht kaum anders erwarten.
Was können, was müssen wir tun von außen?
Wir brauchen Begegnungen, wir brauchen Ausgleich. Ich meine, dass heute Millionen von russischen Touristen in alle Länder der Welt und auch zu uns hier in den Westen reisen, das bleibt natürlich nicht ohne Spuren. Das wird allmählich auf eine Veränderung der Mentalität hinwirken. Aber Mentalitätsänderungen sind immer Vorgänge, die sehr viel Zeit brauchen.
Dennoch, wie sollten die Führer miteinander umgehen? Da gibt es ja auch immer die Frage, ich habe es gerade schon mal angedeutet, konfrontiert man sich offen damit, was Frau Merkel mehr oder weniger tut oder zumindest in Teilen versucht, oder macht man es anders? Bei Gerd Schröder sagte man, er hat es hinter verschlossenen Türen getan. Ob er es gemacht hat, wissen wir nicht, Sie vielleicht besser als wir.
Also ich weiß es auch nicht. Aber ich fand die Art und Weise, wie die Bundeskanzlerin in der Pressekonferenz ihre Punkte gemacht hat, war nicht verletzend für die Russen. Sie hat eigentlich deutlich gesagt, mit meinen Worten ausgesprochen, habt ihr das denn wirklich nötig, so hart durchzugreifen? Und nur diese Frage zu stellen, ist sehr viel besser, als zu sagen, ihr habt da einen Fehler gemacht, ihr müsst das anders machen und wir sagen euch mal, wie es sein muss. Das kommt bei den Russen auf keinen Fall an.
War denn die Reaktion von Putin, der ja dann von Fehlern gesprochen hat, ist das eine Reaktion darauf und möglicherweise ein Zeichen dafür, dass das erfolgreich ist?
Das weiß ich nicht, aber ich glaube, es wird seine Wirkung nicht verfehlen. Bei den Russen kommt es immer darauf an, seinen eigenen Standpunkt mit Festigkeit und Nachdruck zu vertreten, ohne irgendwie aggressiv oder gar verletzend zu sein. Und das hat die Bundeskanzlerin nicht getan. Dass Putin sofort zum Gegenangriff übergegangen ist und gesagt hat, naja, was macht ihr denn mit euren Demonstranten da vor dem G8-Gipfel in Hamburg und so weiter, das ist wiederum typisch russische Reaktion, immer, dass man in dem Augenblick, wo man irgendwo angegriffen wird, sofort in Gegenangriff übergeht und sagt uns, wie sieht's bei dir aus?
Lassen Sie uns auch einen anderen Aspekt ansprechen. Die Frage ist ja, ob die Russen wirklich im Umgang mit der Europäischen Union schon ausreichend verstanden haben, dass Länder wie Polen und die baltischen Staaten, dass sie eben jetzt Mitglied der Europäischen Union sind. Da gibt es ja möglicherweise aus russischer Sicht eine Art Zweiklassengesellschaft. Ist das noch so?
Das würde ich auch so sehen. Die Russen versuchen immer wieder, irgendwelche einzelnen Staaten im positiven oder negativen Sinne sich herauszunehmen und mit denen bilateral Dinge zu betreiben. Positiv sind wir das. Wir sind ein bevorzugter Partner. Die Russen wenden sich, wenn sie Probleme mit der EU haben, immer wieder an uns Deutsche. Andererseits aber reagieren sie übermäßig, würde ich sagen, auf Erscheinungen zum Beispiel in Polen oder auch in Estland. Die EU wäre gut beraten, wenn sie mit ihrem Einigungsprozess, Stichwort europäischer Verfassungsvertrag, vorankäme und untereinander Trennendes zurückstellte, um wirklich der Russischen Föderation gegenüber die Einheit der Europäischen Union zu dokumentieren.
Das war Ernst Jörg von Studnitz, ehemaliger deutscher Botschafter in Moskau. Herzlichen Dank. Um 8.21 Uhr.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion.
Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205.
Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 315.
Wer als Angeklagter in einem Strafprozess nicht freigesprochen wird, bekommt eine Geldstrafe oder eine Gefängnisstrafe. Die Haftanstalt wird als Strafvollzugsanstalt oder als Justizvollzugsanstalt bezeichnet und für Jugendliche gibt es besondere Jugendstrafanstalten. Die Gefängniswärter werden als Justizvollzugsbeamte bezeichnet oder, wenn sie nicht Beamte, sondern Angestellte sind, als Justizvollzugsbedienstete oder etwas kürzer als Vollzugsbedienstete. Und diejenigen, die ihre Gefängnisstrafe absitzen, als Gefängnisinsassen, Inhaftierte oder Strafgefangene oder einfach als Häftlinge oder Gefangene. In manchen deutschen Gefängnissen geschieht Schlimmes. In Berlin hat es einen Medikamenteskandal gegeben. Da haben Vollzugsbeamte Medikamente, die für Gefangene bestimmt waren, für sich selber verwendet. In einer Kleinstadt 30 Kilometer südöstlich von Köln ist vor einem halben Jahr ein 20 Jahre alter Häftling in der Jugendstrafanstalt am 11. November, einem Samstag, von 3 Mitgefangenen 12 Stunden lang gefoltert und gequält worden, bis er starb. Freitagsabends beginnt auch in den Gefängnissen das Wochenende. Die Gefangenen bekommen dann keine Arbeit und die Gefängniswärter kümmern sich nicht so intensiv um sie wie während der Woche. Die Zahl der Verbrechen hat nicht zugenommen, wohl aber die Zahl der Gefangenen, weil die Haftstrafen, die sie absitzen müssen, länger geworden sind. Viele Verbrechen werden von Ausländern begangen und Ausländer begehen meist schwerere Verbrechen als Deutsche und bekommen deshalb längere Gefängnisstrafen. Das hat dazu geführt, dass Deutschlands Gefängnisse so voll sind wie noch nie. Andererseits hat der Staat nicht genug Geld und reduziert deshalb die Zahl der Vollzugsmitarbeiter. Dann kann so etwas wie am 11. November passieren, ohne dass das gleich jemand merkt. An einer Führung durch Deutschlands größtes Gefängnis mit mehr als 1700 Gefangenen aus 66 Ländern hat auch ein Reporter teilgenommen. Da hat er gesehen, dass es in diesem Gefängnis nicht so schlimm ist, wie man sich das vorstellt, wenn man liest, was in den Zeitungen berichtet wird. Er durfte auch mit Häftlingen sprechen, diese Gespräche aber nicht auf Tonband aufnehmen. In der Haftanstalt 2, einem roten alten Backsteinbau, sitzen über 400 Gefangene ein. Die meisten von ihnen sind alkohol- oder drogenabhängig. Der Ausländeranteil beträgt dort 36%. In der letzten Zeit hat die Zahl psychisch gestörter und verhaltensauffälliger Gefangener zugenommen. Um mit ihnen normal zu sprechen, ist nicht nur aus sprachlichen Gründen schwierig. Ein Sozialarbeiter betreut mehr als 60 Häftlinge. Nicht alle kommen freiwillig zu ihm, um mit ihm über ihre Straftaten zu sprechen. Als sie noch keinen Fernsehapparat in ihrer Zelle haben durften, waren solche Gespräche mit einem Sozialarbeiter oder mit dem Gefängnispfarrer noch eine willkommene Abwechslung. Der Pfarrer arbeitet schon seit 16 Jahren in diesem Gefängnis. Wenn er mal die Altersgrenze erreicht, wird sein Nachfolger dort nur noch halbtags oder stundenweise sein, weil die Kirche für eine Vollzeitstelle nicht mehr genug Geld hat. Von den Häftlingen, die eine lebenslängliche Gefängnisstrafe bekommen haben, kennt er die meisten schon vom ersten Tag an. Er sagt, sie kommen deshalb gerne zu ihm, um sich auszusprechen. Denn darüber, was man einem Pfarrer anvertraut, darf er mit niemandem sprechen. Eine Einzelzelle ist etwa 7 Quadratmeter groß. Die Toilette ist hinter einem Vorhang. Tagsüber sind die meisten nicht in ihrer Zelle. 2/3 der Gefangenen haben eine Beschäftigung. Zu den Betrieben, in denen die Gefangenen arbeiten, gehört auch eine Schneiderei. Da arbeiten besonders viele Asiaten. Die Arbeit in der Schneiderei ist bei Deutschen nicht sehr beliebt. 13 Gefangene studieren sogar an der Deutschen Fernuniversität Jura. Sie haben die Erlaubnis, in ihrer Zelle mit einem Computer zu arbeiten. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 315. Danke.